Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Ich bin Chiara Schossempur, mit dabei Philipp Hopf und wir sprechen heute über die EM. EM 2024, Austragungsort Deutschland. Und Philipp und ich sind eigentlich beides Menschen, die grundsätzlich solche Events auch gerne schauen. Ich würde sagen, ich bin oftmals aufgewachsen in meiner Jugend und im Sommer war WM oder EM und ich habe da echt mitgefiebert, habe das selber geschaut. Dieses Mal habe ich das nicht so sehr mitbeobachtet, aber worauf ich aufmerksam geworden bin und worauf Philipp auch aufmerksam geworden ist, ist das ganze Chaos, was da bei der Organisation passiert, weil es einfach international von englischsprachigen, spanischsprachigen, französischsprachigen Fans, die in Deutschland vor Ort sind und eben von Stadion zu Stadion ziehen, um ihre Mannschaften zu schauen, lautstark kritisiert wird. Und das nicht nur auf Twitter von Einzelpersonen, sondern eben auch in renommierter Presse, wie beispielsweise, um einfach ein paar Schlagzeilen mal zu nennen, New York Times schreibt, in Deutschland läuft ein Turnier reibungslos, aber die Züge nicht. Independent schreibt, deutsche Effizienz? Euro 2024 Züge sind ein Scherbenhaufen und die Fans zahlen den Preis. Und New York Times schreibt nochmal, Euro 2024 und die deutsche Effizienz, vergessen Sie alles, was Sie zu wissen glaubten. Also,
das ist wirklich alter Falter, hey. Also das ist, ich meine, vor allem die zweite New York Times Schlagzeile, die du gerade vorgelesen hast, Euro zu 24 und deutsche Effizienz, vergessen Sie alles, was Sie zu wissen glaubten. Ich glaube, das trifft es gut auf den Punkt und das beschreibt auch Deutschland. Vergesse alles als Nicht-Deutscher, was du noch bis vor wenigen Jahren geglaubt hast, was deutsch ist, für was wir stehen. Effizienz, Sauberkeit, Top-Organisation, alles ist geordnet bei den Deutschen. Vergesse alles. Das ist genau so. Und das ist das... Kann man ja denken, dass wir jetzt hier den Podcast machen. Wir ziehen jetzt über alles Deutsche hierher. Leute, wir sind zwei Menschen, die das mal sehr, sehr geliebt haben, was hier gelaufen ist. Die sich diesen Tugenden, für die wir auf der ganzen Welt geschätzt wurden, auf der ganzen Welt, made in Germany, war das Qualitätssiegel schlechthin. Und jetzt ist Europa gerade in Germany und also, wir werden euch Sachen vorlesen, was die da schreiben. Ich meine, es wird nur zum Schmunzeln sein, ja. Deswegen schreibt das gerne mal rein, ob ihr dann euch auch so amüsieren werdet wie Kian und ich. Denn es ist, man kann jetzt da heulen und man kann sich darüber aufregen. Wir versuchen das alles noch.
Irgendwie. Genau, aber bevor wir da auch nur Negatives sagen, ich muss sagen, zum Beispiel letzte WM, da hatte ich wirklich 0,00% in irgendeiner Weise Interesse, der deutschen Nationalmannschaft überhaupt zuzusehen. Ich habe ja, und wir haben ja im letzten oder vorletzten Podcast auch kurz erwähnt, ja, wir haben jetzt nicht wirklich Spiele gesehen, das Deutschland-Schweiz-Spiel haben wir gesehen. Ich muss sagen, ich habe jetzt im Nachgang nochmal so ein paar Highlights gesehen von anderen Spielen. Da habe ich zum Beispiel die Highlights von dem Testspiel, das war noch vor 3 Monaten, gegen Frankreich gesehen. Und Frankreich hat ja unglaublich starke Mannschaft mit Mbappé und den ganzen anderen Franzosen, die super hoch bewertet sind im Transfermarkt. Und da hat in den ersten 8 Sekunden, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Philipp, Florian Wirtz ein Tor geschossen. Das war unglaublich. Der ist losgelaufen und hat, glaube ich, aus 40, 30 Meter Entfernung einfach straight up ins Tor rein, fast schon so ein Cheatcode-Tor, wie wenn man FIFA spielt, geschossen. Wo ich das gesehen habe, war ich schon wieder so, oh, jetzt hätte ich aber auch Bock. Das sieht mir eher nach einer Mannschaft aus, wo man eher noch Bock hat zuzuschauen. Vor allem auch ein junges deutsches Talent. Ich glaube, der Junge ist 21, also nochmal 3 Jahre jünger als ich. Echt krass. Hast du das gesehen, Philipp?
Ich habe es gesehen. Der Wirtz, Leverkusener Spieler bisher, guter Mann. Ja, guter Mann. Auf jeden Fall. Also ohne Frage. Das ist jetzt hier... Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob du gerade gesagt hast, die Nationalmannschaft, ich möchte dich da bitten, von diesem Begriff Abstand zu nehmen, weil wir sind nicht eine Nationalmannschaft, du hast ja schon gehört, wir sind die Mannschaft. Das bitte immer neutral als die Mannschaft bezeichnen.
Naja, wie auch immer, ich würde sagen, fangen wir jetzt an, darüber zu sprechen, weil es geht ja darum, wir wollen jetzt hier nicht einfach unnötig rumhaten, sondern wir wollen darüber sprechen, was für ein Bild jetzt europäische Fans aus vielen verschiedenen Ländern von Deutschland haben, die auch zuvor beispielsweise bei der WM 2006 hier waren. Und damals lief wohl alles anders und damals hatte man auch als Fan einen ganz anderen Eindruck darüber, was Deutschland in Sachen Organisation und reibungslosem Ablauf zustande ist. So. Und wir haben jetzt zwar viele Schlagzeilen genannt, aber Philipp, wollen wir mal anfangen, hier auf ein paar Sachen tiefer einzugehen und die uns vorzulesen?
Klar, ich denke, um vielleicht mal die Motivation hier zu sehen, warum? Weil dieses Land repräsentiert uns ja auch. Ja? Und entweder das spiegelt sich dann und man sagt, ja, alles klar, ich fühle mich hier sehr gut repräsentiert. Ich glaube aber, dass sehr viele Menschen deutscher Staatsbürgerschaft sich nicht repräsentiert sehen. Und ich meine damit nicht die Mannschaft, das hat damit gar nichts zu tun, sondern das Land selbst. Ja? Und wenn ich mir hier folgende Schlagzeile hole, damals vom WDR, das ist hier also noch in der ARD-Mediathek so hinterlegt, Katar, WM der Schande. Katar, WM der Schande ist eine vierteilige Sport-Inside-Doku-Serie über eines der kontroversesten Sportereignisse unserer Zeit, die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Das war wieder vom Allerfeinsten, wie der Deutsche sich wieder brüskiert und Schande über andere bringen möchte, während bei ihnen noch nicht einmal die Deutsche Bahn fährt, die Städte total versifft sind und die Fans einfach nur sagen, oh mein Gott, was ist hier los? Und das tun sie, wir werden es nachher mal zeigen. Und ich denke, das ist sehr unglücklich, wenn man so harsch gegenüber anderen Kritik übt, die, wie ich meine, in Katar, was die Abläufe angeht, was die Sauberkeit anging, was die Stadien anging, alle blitzblank neu. Da gab es meines Wissens nach keinen einzigen, also korrigiert mich da, irgendwie Hooligan-Angriff oder abgestochen oder sonst irgendwas, was ja bei uns Tagesgeschäft ist. Und trotzdem hat man es WM der Schande genannt, weil da ging es um Korruption und es gab ja andere Gründe. Aber ich finde immer, wer mit dem Finger auf andere zeigt, der sollte zuallererst mit drei Fingern auf sich selbst zeigen, ja. Und ich meine, das sieht man hier aktuell gerade wieder, was hier los ist. Aber lesen wir gerne mal ein paar Stimmen vor, Kian. Fangen wir doch gerade mal an.
Fangen wir erstmal damit an, womit die ganze EM losging. Und zwar am 16. Juni in der Fanmeile in Hamburg gab es ja eine Schießerei auf einen Mann, der da mit einer Machete oder einer Axt um sich herum geschlagen ist und auch auf Polizisten losgegangen ist. Das heißt, nicht nur so ein Vorfall nochmal direkt zu Beginn der EM, wo man auch ganz klar sieht, die Polizei ist überfordert, sondern auch eben der Nahverkehr, der hier stark überfordert ist, wo wir jetzt drauf eingehen. Und zwar einfach mal, um ein Beispiel vorzulesen, vom schottischen Fanbündnis ATAC, die kritisieren, die Züge sind unzuverlässig, glühend heiß und weit über ihr Fassungsvermögen mit Fans vollgestopft worden. Die Tartan Army, so nennen sich die schottischen Fans, verbringen einen herrlichen Sommer in Deutschland. Unsere Gastgeber haben uns sehr freundlich aufgenommen und wir haben viel Spaß mit Fans aus allen Ländern. Wenn die UEFA darauf besteht, dass die Spiele um 21 Uhr angepfiffen werden, müssen die öffentlichen Verkehrsmittel verbessert werden, um dies zu ermöglichen. Die Züge zu und von den Stadien in München und Köln sind gefährlich überfüllt. Wir sind mit unserer Erfahrung nicht allein, denn wir wissen, dass Fans anderer Nationen die gleichen schlechten Erfahrungen machen. Es müssen bessere Warteschlangensysteme an den Bahnhöfen eingeführt werden, die Zugkapazitäten müssen begrenzt werden und es muss für Flüssigkeitszufuhr gesorgt werden. Für die Warteschlangen muss ein Crowd-Management-System eingeführt werden. Die Polizei war zwar immer präsent, unternimmt aber im größten Teil nichts, da das Verhalten der Fans außergewöhnlich gut war. Nach dem Spiel gegen Deutschland kamen viele Fans erst nach 1 Uhr nachts zurück ins Zentrum von München. Es gab zwar viele Freiwillige, die vor und nach dem Spiel im Stadion waren, aber die meisten taten sehr wenig. Die Straßenbahnen, die nach dem Spiel gegen die Schweiz zurück zum Heumarkt fuhren, brauchten ewig für eine relativ kurze Strecke, da sie immer wieder ohne Grund anhielten. Einige unserer Mitglieder stiegen aus einem der letzteren Züge aus, um die letzten 3 Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Sie beobachteten, dass vor ihrer Straßenbahn 6 weitere Straßenbahnen standen, die alle voller Fans waren. Und die Bahn ganz vorne hatte keinen Fahrer, was den Stau erklärte. Wie kann man so etwas akzeptieren oder zulassen? Wir hatten der UEFA und den Austragungsstätten bereits mitgeteilt, dass bis zu 100.000 schottische Fans anwesend sein würden, von denen viele in benachbarten Städten übernachten würden, die etwa 1 Stunde vom Spielort entfernt sind. Unsere Zahlen wurden angezweifelt, obwohl wir unsere Berechnungen vorlegten und es ist klar, dass es nicht genügend unterstützende Infrastrukturen für Veranstaltungen dieser Größenordnung gibt. Wir werden ermutigt, früh zu den Spielen zu kommen, aber wenn die Warteschlangen an den Kassen nicht verbessert werden, werden die Fans davon abgehalten, dies zu tun.
Ja, ich meine, Kian, ich kann dir da Geschichten erzählen. Ich habe das schon zu der Zeit, wo ich noch nicht mein komplettes Vertrauen in die Deutsche Bahn, ich weiß nicht, ob da überhaupt ein Mensch das noch hat, verloren habe, hatte. Da war ich mal in Stuttgart und musste nach, ich glaube Frankfurt, ist auch egal, in eine andere Stadt, war am Bahnhof, saß im Zug, Ewigkeiten gewartet, es war wieder heiß ohne Ende, die Klima hat nicht richtig funktioniert. Und dann haben sie eine Durchsage gemacht und gesagt, der Zugführer des Zuges, der steckt im Stau, der ist nicht da. Und da dachte ich, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört, der ist im Stau, der ist nicht da. Ja, und da fuhr der Zug schon eine Stunde nicht. Und deswegen die Straßenbahn, die vordere ist leer, die ist nicht da. Das ist halt leider alles.
Ja. Da muss man halt, Philipp, da muss man ganz klar sagen, wohlgemerkt, 100.000 Fans oder 60.000 Menschen. Wir haben hier beispielsweise nochmal eine englische Fanbotschaft, die sagen, wir sind bestürzt über das, was die Fans beim gestrigen Spiel in Gelsenkirchen gegen Serbien durchmachen mussten. Es ist schlichtweg lächerlich, dass bei einem großen Turnier Fans 3 Stunden nach Spielende im Gelsenkirchener Hauptbahnhof festsitzen. Da hat ein Sprecher der Stadt Gelsenkirchen die Kritik abgewiesen und dazu kommentiert, wenn 60.000 Menschen alle auf einmal auftauchen, können sie nicht erwarten, innerhalb von 10 Minuten abtransportiert zu werden. Da muss man an dieser Stelle schon gewissermaßen auch Verständnis zeigen.
Kian, da muss ich ganz gleich sagen, also der Sprecher der Stadt Gelsenkirchen, ich weiß nicht, was der da geraucht hat, aber in Gelsenkirchen ist die Arena auf Schalke, ich glaube, die heißt Veltins Arena. Diese 60.000 Leute, die tauchen dort immer auf, alle 2 Wochen, wenn Schalke ein Heimspiel hat. Ja? Also das ist völliger Blödsinn und die warten da auch nicht stundenlang, bis sie abtransportiert werden, sondern es ist jetzt gerade im verstärkten Maße eine noch schlechtere Organisation, weil die kennen das genau, die wissen das. In Gelsenkirchen gibt es genau eins, warum Leute normalerweise nach Gelsenkirchen kommen, und das ist Arena auf Schalke, Veltins Arena zu gehen zum Schalke-Spiel. Also es ist schon komisch, wie der hier sagte, die können nicht alle in 10 Minuten, von 10 Minuten spricht auch keiner, aber die sagen, dass sie 3 Stunden dicht gedrängt am Bahnhof stehen, wahrscheinlich so dicht, dass die Leute nicht auf Toilette gehen können, die Toiletten sind sowieso alle am Arsch. Ich meine, da gibt es ja Stimmen über Gelsenkirchen und so. Also wir können ja gerne nachher mal durchlesen, was die Leute über Gelsenkirchen und die Erfahrungen in anderen Städten geschrieben haben. Also das ist ja alle Pressemitteilungen, die sind und offizielle Stellen, die sind ja alle noch milde gestimmt, die halten sich zurück und die drücken sich diplomatisch aus. Die Fans, die drücken sich nicht diplomatisch aus. Ja.
Genau, ich würde jetzt hier mal zu einer spanischen Zeitung übergehen. Und zwar übersetzt zitiere ich, Fußballfans, die die Austragungsstädte der Euro 2024 besuchen, sind überrascht, dass sie in Deutschland unterwegs sind. Einige beschreiben die Situation als Albtraum. Das ist die spanischsprachige Version der Deutschen Welle. Und da wird zusätzlich auch das Herunterreden der Probleme in Deutschland kritisiert. Ich lese vor. DW sprach mit Mitarbeitern des örtlichen Verkehrsunternehmens Bogestra, die stolz auf die seit Sonntag erzielten Fortschritte waren. DW sprach auch mit Fans, die fassungslos waren, als sie hörten, dass die Organisatoren das Ergebnis als Verbesserung ansahen. Zitat: Was für eine Verbesserung, fragte Finn, ein junger Schotte, der um 1 Uhr morgens 2 Stunden nach dem Schlusspfiff zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof zurückgekehrt war. Die Fußgängerbrücke war so eng, dass wir wie Sardinen eingepfercht waren, sagte er. Und auch weiter, Probleme auf Straßen, ein polnisches Magazin schreibt, wer aus touristischen oder beruflichen Gründen oder wegen der laufenden Fußball-Europameisterschaft und dem bevorstehenden Spiel zwischen Polen und Österreich nach Deutschland reist, muss sich an diesem Wochenende auf erhebliche Schwierigkeiten auf den Straßen unseres westlichen Nachbarlandes einstellen. Außerdem wird ein weiterer Punkt erwähnt, für polnische Autofahrer beginnen die Probleme bereits an der Grenze. Aufgrund der laufenden Fußball-Europameisterschaft führt Deutschland verstärkte Kontrollen an der Grenze durch. Das wiederum führt zu Staus. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht nur an der Grenze zu Polen, sondern auch an der Tschechischen Republik, zur Schweiz, zu Österreich, Frankreich, Dänemark und den Benelux-Ländern Kontrollen stattfinden.
Ja, ich meine, diese ganze Thematik, warum sind die jetzt gerade so überfordert? Wie kann das sein in einem Land, wo jedes Wochenende in absolut vollen Stadien Fußball gespielt wird? Ja, das ist ja alles nichts Neues. Jetzt kann man sagen, ja, es sind nicht so viele auf einmal da. Okay, wir haben trotzdem schon Vorerfahrung, wir haben schon immer große Turniere ausgetragen, aber es ist ja eine grüne EM. Ja? Es wird ja auch als die grüne EM bezeichnet. Lesen wir doch gerade mal vor. Und da sieht man mal wieder, warum solche Probleme jetzt plötzlich verursacht werden. Die UEFA auf Twitter: Hilf uns, die EM 2024 zur grünsten aller Zeiten zu machen. Nimm den Zug statt des Flugzeuges. Wusstest du, dass die Reisen der internationalen Fans 60% des CO2-Fußabdrucks des Turniers ausmachen? Hilf uns, ihn zu reduzieren und reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die da nicht funktionieren in Deutschland, wie wir alle wissen. Ja? Keine Parkplätze vorgesehen. Jetzt denke dir das mal bitte. Ein Großevent und es sind keine Parkplätze vorgesehen. Mit Hamburg, Leipzig, Berlin und Frankfurt wird es für die Fans tatsächlich an 4 von 10 Stadien keine Parkplätze geben. Die Parkplätze rund um die Stadien sind an Reisebussen, Polizei, Feuerwehr, den Organisationen, den Medien, den Stadionbesuchern mit Behinderung und den UEFA-Gästen vorbehalten. Also die Elite, die da kommt, die UEFA-Gäste, die Eingeladenen, die Staatsgäste können natürlich dort mit dem Auto parken. Das ist genau das auch, wie mit der ganzen Agenda. In Zukunft werden die sehr reichen Leute, die zum System gehören, natürlich in Zukunft noch das Flugzeug nutzen können, in Zukunft noch den Privatjet nutzen können, in Zukunft noch mit ihrer fetten S-Klasse in der Gegend rumfahren können. Aber der normale Mensch, der darf es dann nicht mehr. Ich lese mal weiter. An allen EM-Stadien werden den Fans im direkten Umfeld deutlich weniger Parkplätze angeboten, als es zu Bundesligaspielen üblich ist. Die wenigen Parkplätze dort müssen im Vorhinein über die Euro 2024 App gebucht werden und kosten 24 Euro. Davon will die UEFA 5 Euro Klimaschutzprojekten zugutekommen lassen. Zum Vergleich, beim Hamburg SV kostet ein Parkticket für ein Zweitligaspiel 9 Euro. Dass die eigene Anreise mit dem Auto unattraktiver wird, begrüßen Experten aus dem Umweltschutz ausdrücklich. Für die Veranstalter der EM bringen die Nachhaltigkeitsbemühungen weniger Parkplätze, mehr Fern- und Nahverkehr über die Bahn, aber auch Herausforderungen mit sich. Also auch hier wieder, alter Kian, überlege dir nur. Da willst du mit aller Kraft deine politische Agenda durchdrücken. Und wenn sie schlau wären, wenn sie fähige Leute hätten, die sie ganz offensichtlich nicht haben, da schwillt mir hier schon wieder die Ader, wenn sie das hätten, dann würden sie sagen, wir stellen die effizienteste Bahn der ganzen Welt hierhin, damit die Leute endlich sehen, ja, es funktioniert, damit sie in ihren internen Diskussionen, wenn die anderen wieder sagen, warum sind hier keine Autos erlaubt, diese scheißgrüne EM, da funktioniert nichts, dass die anderen dann sagen können, guck doch, wie toll die Bahn funktioniert, ist doch hervorragend, die kommt auf die Minute genau, es gibt genügend Züge, man muss nicht warten, es funktioniert alles, dass man der Seite, die einem wohlwollend gegenüber eingestellt ist, auch Munition für die Argumentation gibt. Nee, du sagst auf der einen Seite, es gibt keine Parkplätze mehr und auf der anderen Seite, wir haben die schlechteste Versagerbahn in der Geschichte dieses Landes. Und das funktioniert halt nicht.
Absolut.
Das ist so, wo ich mir immer denke, Junge, wer
kann... Da fallen mir zwei Punkte direkt ein. Der erste Punkt ist, wenn quasi gesagt wird, hey, kommt alle bitte mit der Bahn. Es ist ja eigentlich, der Großteil bei solchen Spielen kommt immer mit der Bahn. So, das ist so unter dem Deckmantel, das ist jetzt aber die Öko-EM, wobei sowieso eigentlich der Großteil mit der Bahn kommt. Das ist nochmal eine andere Sache, aber beispielsweise die polnische Mannschaft hatte am 20. Juni Sorge, wegen der Bahn zu spät zum eigenen Spiel zu kommen. Sie kamen zwar pünktlich an, doch waren vor dem Spiel gegen Österreich gestresst, weil der Zug knapp 30 Minuten später als geplant losfuhr. Also das hier zum Beispiel hier in Sachen Zuverlässigkeit zur Bahn, wenn eine Mannschaft sogar da fast schon zu spät ankommt. Dann nochmal ein anderer Kommentar aus einem französischen Text aus Le Matin. Die schreiben, deutsche Qualität, ach ja, ich lache, wenn ich die ewige Kritik an der Schweizer Bahn lese und höre, weil ein Zug einmal 4 Minuten Verspätung hatte und weil es zu viele Leute in den Zügen gibt und man seine Tasche nicht neben sich abstellen kann. Mit der Deutschen Bahn können Sie sich sicher sein, dass Sie die Probleme, die Sie in einem Jahr in der Schweiz hatten, auf einer einzigen Reise haben.
Also da muss ich mal wieder, da muss ich mal wieder ganz klar mich auf die Schweizer Seite. Also in der Schweiz gilt die Bahn als absolutes Vorzeigeobjekt, ja, als Stolz der Schweiz. Und darauf können sie auch stolz sein. Es ist ja schon so, dass die Schweizer gesagt haben, sie wollen ab der Grenze zur Schweiz keine deutschen Züge mehr haben, weil das Bild und das Erlebnis für die Fahrgäste so verschlechtert, dass die Schweizer nicht wollen, dass das irgendwie auf sie abfärbt. Die sagen, mit eurer deutschen Scheiße da drüben, lasst uns bitte in Ruhe. Das heißt, die Züge müssen dann stoppen und die Schweizer fahren dann weiter, weil die es im Griff haben und wir nicht. Und auch da wieder kehren, ich kann es nur, viele junge Leute, die diesen Podcast mitschauen, die vielleicht jetzt aufgewachsen sind in einer Zeit des Wandelns, wo sehr vieles schlechter geworden ist und sie merken halt nur noch, okay, es funktioniert nicht mehr so, aber sie haben nicht ein Beispiel zur damaligen Zeit, was wir eigentlich mal waren. Wir waren mit das effizienteste Land auf diesem Planeten. Ja? Wir waren die, die alles gekonnt haben, wo alles ordentlich war, strukturiert war, wo man wusste, es hat Hand und Fuß. Ja? Das ist Deutschland gewesen vor diesem epochalen Niedergang, den wir jetzt gerade haben, ja? Den man jetzt unter der Lupe für ganz Europa zu sehen, hier in Deutschland bei einem Großevent sehen kann, wo eben vieles nicht passiert. Und wie gesagt, wir haben bisher jetzt Presseberichte gelesen. Die waren zwar schon sehr deutlich, aber ihr wisst ja trotzdem, die halten sich ja noch zurück mit ihrer Kritik. Ja, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was hier von Fans auf Twitter geäußert wird, lesen wir uns das doch mal durch hier von Dan. Man sieht schon die britische Fahne hier. Mal abgesehen von dem schrecklichen öffentlichen Nahverkehr, dem schlechtesten WLAN, das ich je in Europa benutzt habe, Flugausfällen und davon, dass jede Stadt ein Zentrum für Crackheads ist, was für eine Woche in Deutschland.
Also das, ja? Zum Thema Vorzeigebeispiel, da geht es ja gar nicht mehr nur noch um Effizienz, sondern ja, schlechtes WLAN, keine ausreichende Modernisierung, Crackhead Central, also. Und was dann noch unter diesem Tweet steht, und das ist nicht einfach irgendein Tweet mit 20 Likes, der hat 30.000 Likes 6 Millionen Mal gesehen, also der hat auch resoniert mit den Leuten, schreibt er noch dazu, von Köln, ja, Duisburg, Moers, Gelsenkirchen und Berlin all the way to Frankfurt, PS, Duisburg is the biggest shithole in Europe.
Ja, wer will ihm widersprechen, ne? Einfach mal, ich meine, die sollten einfach mal eine kleine Zugfahrt durch Duisburg, Marxloh machen und kleine Busfahrt und zeigen, wie toll die Bereicherung funktioniert. Aber ja, I don't think people realize how far of a clip Germany has dropped off. Also ich glaube nicht, dass die Menschen realisieren, wie sehr Deutschland bereits von der Klippe gefallen ist, schreibt der Nächste. Ja? Bad mate, overrated as fuck. Ja? Also ja, ich glaube, die meisten verstehen, was das bedeutet. Frankfurt Junkies injecting in broad daylight and smoking crack at 2 p.m. Also die Frankfurter Junkies injizieren sich ihr Heroin am helllichten Tag und rauchen Crack um 14 Uhr. Ich denke, das ist ziemlich genau die Beschreibung, die wir jetzt gerade, wenn wir jetzt ausstehen und sagen, wir laufen jetzt mal Richtung Hauptbahnhof Frankfurt, Tageslicht, da kannst du Nackte sehen, die rumlaufen, einer, der gerade in die Ecke kackt, ein anderer, der sucht Cracksteinchen, die vielleicht einer verloren hat auf dem Boden. Der nächste sitzt vor dir auf dem Boden. Ja, das breitet sich immer weiter aus. Das Gebiet wird ja immer größer. Sitzt da und raucht seine Cracksteinchen her. Also es ist, das ist ja wie gesagt jetzt ein Problem. Das hat per se mal nichts mit der EM zu tun, aber das ist ein Problem, dass wir offensichtlich nicht in den Griff kriegen. Ich meine, wir hatten ja darüber schon mal gesprochen, das wäre in den Griff zu kriegen, absolut. Ja, wenn man mir sagen möchte, der Politiker, der mir sagt, man kann das nicht in den Griff kriegen, wir müssen einen versifften Teil der Stadt haben, wo es super gefährlich ist, wo Spritzen rumliegen, wo du am besten niemals mit deinen Kindern rumlaufen solltest, außer du willst ihnen den Schock ihres Lebens verpassen, dann kann ich nur lachen. Ja, natürlich gäbe es Möglichkeiten, dem ganz schnell Herr zu werden, aber man ist nicht bereit, diese einzugehen. Und die Fans, gerade die britischen, und man würde ja denken, dass die Briten da auch heftige Gegend haben, für die ist das in Deutschland selbst noch schockierend, was sie hier sehen. Ja. Und da schreibt noch einer, der Dan schreibt auch noch, Letzten Kommentar, den ich auch noch geil finde. Think I'll have PTSD forever after that, leaving every game early from now on. Also PTSD ist Post-Traumatic Stress Syndrome, also das posttraumatische Stresssyndrom. Und er sagt, er wird das jetzt für immer haben. Das ist natürlich hier sehr polemisch auch gesagt, aber ich denke, das sagt schon einiges hier. Man könnte hier immer weiter. Und ganz viele Leute, die schreiben da drunter, ja. Und da ist selten was Gutes dabei. Es gibt ab und zu mal so Deutsche, die sagen, ja, unser Essen ist besser als euers und sowas, ja. Oder ihr werdet eh bald rausfliegen. Aber da sage ich wieder, das ist wieder der zum Gehorsam eilende Deutsche, der es nicht ertragen kann, dass ihm die Realität, in der er selbst lebt, jeden Tag vor Augen geführt wird. Von jemand anderes, der das zum ersten Mal sieht und der sagt, oh mein Gott, wie sieht es hier eigentlich aus? Ja. Das ist die Realität.
Ja, das Problematische ist hier, wie ich finde, aber Philipp, ja nicht nur, was in den Medien berichtet wird, weil das ist halt, New York Times schreibt, Euro 2024 in German Efficiency, forget everything you thought you knew, also vergiss alles, was du vorher wusstest, und DW schreibt, Euro 2024, German Efficiency exposed as a myth. Also deutsche Effizienz exposed als Mythos. Das ist ja eine Sache, aber es sind halt Hunderttausende an Leuten, die das halt hautnah dann auch miterleben und die dann ein Bild von Deutschland haben, was sich dann so schnell wie wahrscheinlich nicht mehr wieder ändern wird. Und das ist halt schade. Das ist halt, da leidet so der Ruf von Deutschland drunter und das hat eben auch gewisse wirtschaftliche Konsequenzen, massiv. Dann trägt das mit sich. Made in Germany ist nach wie vor auch ein Etikett, ein Label, was man so haben will auf der Welt, was eigentlich für Qualität steht. Man will nicht dieses Label jetzt zerstören mit solchen Erfahrungen. Und das passiert nicht von einem auf den anderen Tag. Es passiert langsam. Es sind Erfahrungen, die sich sammeln, Menschen, die das sehen, Berichte, die dann geschrieben werden und so weiter. Es verbreitet sich. Ich sage jetzt nicht, dass damit jetzt hier das Ende von Deutschland eingeläutet ist im globalen, ja, Qualitätsview. Das ist wahrscheinlich zu einem gewissen Grad dann in gewissen Teilen bei Leuten halt jetzt stark geschädigt, diese Ansicht. Aber das will man ja vermeiden und dementsprechend, das ist halt nichts Gutes.
Nee, und das beschleunigt definitiv, guck mal, also erstens mal, ich bin ja eh immer dafür, es bringt ja nichts, irgendwie einen Anschein zu erhalten. Aber es wird viele Leute definitiv, es wird dem Tourismus schaden. Wir haben ja immer noch viele Orte, die touristisch attraktiv sind. Ich denke jetzt hier relativ in der Nähe im Süden Deutschland an Schloss Neuschwanstein, wo ich da mal war und da sich die Reisebusse durchgewälzt haben. Aber es gibt ja viele Orte. Ja. Auch in München hat es super viele Touristen und so. Ich glaube insgesamt, wenn die Leute aber mehr und mehr durch Mund-zu-Mund-Propaganda untereinander sich austauschen und sagen, hey, das ist sehr gefährlich, da hat es komische Ecken, da lungern irgendwie ganz viele Hochschulprofessoren auf der Straße rum. Das hat eine komische Stimmung dort. Das ist kein gutes Klima mehr. Ja, und ich meine jetzt nicht das Wetterklima, sondern das gesellschaftliche Klima. Das merken die doch. Wenn die so eine Experience gehabt haben, das ist wie wenn einer in ein Restaurant geht und der hat ein schlechtes Essen gehabt und er sagt nichts und dann geht er aber und erzählt das 10 anderen Leuten. Das verbreitet sich. Das ist das Schlimmste von einem Restaurant, was es gibt, ja. Dass negative Meinungen sich dann verbreiten. Und wenn du das jetzt mal auf ein ganzes Land ausgebreitet siehst und dann sagt der einer, er hat ja schlechte Erfahrungen gemacht oder der wurde bestohlen oder die sanitären Anlagen haben nicht funktioniert oder war nicht ausreichend oder er hat halt 3 Stunden auf Züge warten müssen, es funktioniert nichts und so weiter. Das verbreitet sich. Und jetzt stell dir das vor, das ist ein Großevent mit Millionen von Leuten, die hierher kommen. Und die haben jetzt einen sehr suboptimalen Eindruck, der aber wiederum die Realität widerspiegelt. Das wird in Zukunft dafür sorgen, dass weniger Leute Deutschland besuchen wollen. Das wird dann wiederum, das beschleunigt diesen Kreislauf. Es wird wiederum der Wirtschaft mehr schaden. Es wird den vom Tourismus abhängigen Orten schaden. Dass Leute einfach sagen, wir meiden dieses Land, weil es ist nicht mal mehr ein Schatten seiner selbst. Ja. Und das ist wiederum etwas, das ist nicht unsere Meinung, das sagt die Presse ja genauso. German Efficiency, also die deutsche Effizienz, verabschiedet euch von dieser Illusion. Der Illusion der deutschen Effizienz, das war die Haupttugend Deutschlands, ja, der deutschen Bevölkerung. Wir sind effizient, wir können es. Wir können Dinge umsetzen, wir können Dinge organisieren. Ja, und jetzt siehst du die Deutsche Bahn. Und das, finde ich, ist wirklich mal Spaß und Zynismus zur Seite. Das ist wirklich traurig und schade und sinnbildlich einfach des Niedergangs dieses Landes, dass es die ganze Welt jetzt mitbekommt und dass das in Zukunft dann ein immer schlechteres Image bekommt.
Ja, was ich an dieser Stelle noch interessant finde, ist, es hat ja ein YouTuber geschafft, Marvin, sich in das Stadion reinzuschleusen und nicht nur das, er stand sogar als Maskottchen getarnt auf dem Feld. Und da, das ist übrigens an dieser Stelle absurd und Respekt, dass der das hinbekommen hat, aber auf der anderen Seite traurig mitzuerleben, weil die Europameisterschaft ja ein hochprofitables Ereignis ist. Ich zitiere, insgesamt setzt die UEFA rund 2,4 Milliarden um, rechnet mit 1 Milliarde Gewinn, Städte, Länder und Kommunen planen mit Ausgaben von rund 650 Millionen. Also, dass da nicht in Sicherheit ausreichend investiert wird, dass dann jemand es einfach so schafft, sich wirklich aufs Feld zu platzieren, das ist schon, finde ich, erschreckend.
Ja, also ich meine, klar, das ist, am Ende ist es ein huge Money Grab auch. Also damit wird unglaublich viel Geld. Es hat verschiedene Dinge. Es wird Politik gemacht, sehen wir jetzt, ja, zu Lasten wiederum des Erlebnisses, des Gesamterlebnisses, dass du beispielsweise dein Auto nicht parken kannst, dann funktionieren die Scheißbahnen nicht. Ja, es ist, ich glaube, es ist definitiv, also das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Ich persönlich, und ich kenne viele andere Leute auch, habe mich noch nie so wenig mit dem Thema Fußball befasst wie jetzt aktuell. Hat vielleicht damit auch zu tun, dass ich mich jetzt gerade nicht in Deutschland befinde. Mit Sicherheit auch ein Faktor, ja, sonst wäre das allgegenwärtiger.
Aber was halt, wie gesagt, was ich nochmal aus finanzieller Sicht hier anmerken möchte, wie gesagt, das ist ein Ereignis, was hochprofitabel ist für die UEFA und eigentlich ist es auch ein Ereignis, WM, da wird ja, ist ja jetzt auch hier kein Geheimnis mehr, sondern es ist ja offen, dass die Austragungsorte da ordentlich für blechen, dass das in ihrem Land stattfindet. Warum? Weil sie dann die ganzen Menschen, die da anreisen, die ganzen Fans, die ganzen Touristen von ihrem Land überzeugen wollen. Das heißt, selbst wenn jetzt hier die Länder, Kommunen da Ausgaben haben, beispielsweise wie hier genannt wird, in Höhe von 650 Millionen, eigentlich sind es diese Ausgaben wert, den Effekt zu haben. Man kann viele neue Menschen von seinem Land überzeugen. Tourismus steigert sich, wirtschaftliche Leistung steigert sich, überall wird Mehrwertsteuer gezahlt und am Ende des Tages ist es quasi ein Win-Win. In dieser Situation, wo Deutschland dann aber so einen Rufschaden von sich trägt, weiß ich wirklich nicht, ob das ein Win-Win ist, dass dann da Länder und Kommunen auch noch 600 Millionen Steuergelder bezahlen, damit dann am Ende internationale Fans ein schlechtes Bild von Deutschland haben. Verstehst du, was ich meine, Philipp?
Ja, natürlich, klar, absolut. Vor allem, es ist der Bürger, der zahlt, er zahlt im Endeffekt dafür, dass der Ruf nachhaltig noch gestört wird. Also er zahlt einmal für das ganze Spektakel. Er hat nicht unbedingt was vom ganzen Spektakel. Der Ruf wird nachhaltig gestört, was wiederum langfristig mindestens mal der Tourismusbranche schaden wird, dem Image des ganzen Landes schaden wird, damit wiederum auch, wenn du so willst, indirekt jedem Deutschen, wo auch immer er auf der Welt sich bewegt. Bisher war es ja immer so mit, wir nehmen die Deutschen mit Handkuss entgegen. Ja, hast du ja immer noch gehört. Ja, oftmals, weltweit sind wir immer noch sehr gefragt. Ja, je schlechter der Ruf ist, desto mehr wird dieser Nimbus, dieses Image, das wir haben, auch dahinschmelzen. Das ist ja normal. Ja. Ich habe hier noch übrigens was gefunden. Das fand ich so lustig, dieses Bild. Ich möchte es nochmal ganz kurz zeigen. Da schreiben sie hier, No-Go-Zone, England-Fans in Zombieland. Frankfurt forced to run gauntlet of drug addicts in Euro's worst city for Denmark game. Also das war beim Spiel Dänemark gegen England in Frankfurt. Da sprechen sie hier, britische Zeitung, von einer No-Go-Zone, also einer, ja, eine No-Go-Zone, wo man halt nicht hingehen darf. England-Fans in Zombieland, dann siehst du so, ja, wie auf dem Bild so wirklich einen, ja, eine Crack-süchtige oder sehr drogenabhängige Frau, die aussieht wie ein Zombie. Ich meine, die Zeitungen schreiben es hier so, ich denke, man kann es dann auch so sagen. Und die dann da halt da herumirrt. Ja, das sind tägliche Bilder, Leute. Also, ich weiß nicht, wer da noch nicht war, aber einfach mal Frankfurt ist rund um den Bahnhof ist genau das. Ja. Und sonst ist, glaube ich, es gibt hier noch eine Schlagzeile: German Hooligans hospitalized two police officers and attack England fans in Frankfurt. Also deutsche Hooligans haben zwei Polizisten krankenhausreif geschlagen und einen England-Fan in Frankfurt attackiert. Ich meine aber gesamt, man muss das ja im Gesamtkontext sehen, dass bisher, aber da könnt ihr mich korrigieren, ich habe es noch nicht großartig mitbekommen, dass bisher jetzt noch nicht großartig viel passiert ist, was Ausschreitungen angeht. Also ich habe das jetzt noch nicht, so mitbekommen.
Ja. Ja, lustig, dass in dem Text auch noch drin steht: The Station Area Bahnhofsviertel has been branded the most dangerous slum in Germany, with its streets packed with 5,000 shuffling junkies and 300 dealers. Clueless football bosses have also advised England fans to stay in the station area, plagued by violent drug addicts dubbed zombies.
Das ist wirklich zu heftig. 5,000 shuffling junkies. Ja.
Naja, Philipp, ja, ich würde sagen, Leute, das zum Thema EM. Deutschland ist ja jetzt aktuell im Achtelfinale übrigens, falls du es nicht wusstest. Und das nächste Spiel ist gegen Dänemark. Also auch bevor dieser Podcast rauskommt. Ich denke, der richtig. Kommt jetzt hier am Freitag. Das Spiel ist einen Tag danach, am Samstag. Mal sehen, wie weit es die deutsche Mannschaft schaffen wird. Wirst du das Spiel schauen, Philipp?
Das werde ja, ich
denke, schauen. Ich werde mir definitiv, das auch anschauen. Ja.
Das werde ich schauen. Also ich definitiv, ich gehe mal davon aus, ja. wenn es irgendwie passt.
Fun Fact übrigens, das ist ein Tag nach meinem Geburtstag an dieser Stelle. Also ja, ich werde es trotzdem versuchen zu schauen. Und lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, Freunde, wie steht ihr zu dem Ganzen? Seid ihr im EM-Fieber? Wie gesagt, ich kriege es ja auf Instagram-Stories mit. Es ist halt gutes Wetter gerade in Deutschland und es wird in Deutschland ausgetragen. Da ist auf jeden Fall gewissermaßen EM-Fieber am Start. Mit den Autos auf den Straßen und Hupen und die Deutschlandfahne wird gewedelt. Aber lasst uns gerne eure Meinung dazu wissen. Vielleicht wart ihr in einigen dieser Stadien und habt noch verrücktere Sachen mitbekommen, von denen wir gar nichts wissen. Lasst uns da gerne eure Erfahrungsberichte einfach mal in die Kommentare. Und ja, Philipp, hast du noch was abschließend zu sagen?
Nee, eigentlich kam jetzt nicht wirklich irgendwas heute dran, glaube ich. Das wird den meisten Leuten wahrscheinlich auch aufgefallen sein, was jetzt jemanden überrascht hat, oder? Also es ist nichts Überraschendes, nothing new dabei. Es ist nur so, dass jetzt die ganze Welt davon weiß, ja, weil es internationale Medien gemacht hat. Vorher wussten wir Deutsche davon, wo die ganzen immer größer werdenden Probleme sind. Jetzt weiß es die ganze Welt. Jetzt kann man auch, denke ich mal, offener damit umgehen. Jetzt müssen wir uns nicht wieder irgendwelche Bullshit-Stories erzählen, müssen uns nicht gegenseitig in Schutz nehmen. Das ist alles gar nicht so, ist alles voll toll. Ja, die ganze Welt berichtet darüber. Jo. Sonst wünsche ich natürlich der deutschen Mannschaft, dass sie möglichst weit kommt, vielleicht sogar die EM gewinnt. Das wäre dann definitiv ein toller Abschluss, der dann vielleicht über vieles hinwegsehen lässt, wenn man so möchte, oder wieder zu besserer Stimmung sorgt. Sonst finde ich, war interessantes Thema. Schreibt uns das gerne mal rein. Wir haben nächste Woche haben wir ein super interessantes Thema. Sollen wir das schon ankündigen?
Meinst du das Assange-Thema?
Ja, jetzt hat er es gesagt. Also nächste Woche groß zu Julian Assange, Freilassung, beziehungsweise so weit sind wir noch gar nicht. Er wurde jetzt ausgeflogen. Wir gehen das ganze Thema mal durch. Was passiert jetzt gerade? Wo steht er vor Gericht? Wie wird das Ganze wahrscheinlich ausgehen? Was ist die Situation? Wer ist Julian Assange? Und warum ist es so weit gekommen, dass er nun sehr wahrscheinlich bald in Freiheit ist. Wollen wir es hoffen. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall alles Gute, macht's gut, schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.